ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Morgen wird auf den Seeloer Höhen der dortigen Kämpfe kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges gedacht. Am 16. April 1945 begann die größte Schlacht des Zweiten Weltkrieges auf deutschem Boden. Ziel war der Durchbruch der Roten Armee nach Berlin. 80 Jahre nach Kriegsende fällt der Umgang mit den einstigen Befreiern schwer. Das Auswärtige Amt rät, russische und auch belarussische Vertreter vom Gedenken auszuschließen, berichtet rbb24-Reporter Robert Schwass.
In dem vertraulichen Schreiben, das dem RBB vorliegt, warnt das Auswärtige Amt, dass Russland gemeinsam mit Belarus das Weltkriegsgedenken instrumentalisiert und mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine in Verbindung bringt. Sollten russische Vertreter unangekündigt erscheinen, könne man laut Auswärtigem Amt vom Hausrecht Gebrauch machen. Es ist genau dieser Hinweis im Schreiben, der Friedemann Hanke, CDU-Vizelandrat im Landkreis Märkisch-Oderland, verwundert.
Und das kommt gar nicht in Frage. Es gebietet sozusagen der zivilisierte Umgang miteinander und es gebietet aber auch der Ort. Auch hier müssen wir nochmal klar sagen, wir sind ja nicht hier ein Museum, sondern wir sind eine sowjetische Kriegsgräberstätte.
Hanke geht davon aus, dass der russische Botschafter zur Gedenkveranstaltung am Mittwoch kommt. Auch ohne Einladung.
Wir werden ganz selbstverständlich ihn herzlich begrüßen. Er ist der Botschafter, er ist der oberste Vertreter eines großen Landes. Der wird natürlich mit der ihm gebührenden Ehren empfangen und begrüßt, selbstverständlich.
Der ukrainische Botschafter Oleksij Makeyev hat dagegen bereits angekündigt, nicht zum Gedenken zu erscheinen. Er kritisiert die Teilnahme von russischen Vertretern. Für die Handlungsempfehlung des Auswärtigen Amtes habe der Botschafter Verständnis. In seinen Augen missbraucht Russland die Geschichte schon lange für politische Zwecke.
Russland präsentiert sich als einziges Opfer und als einziges Sieger über den Nationalsozialismus. Und mit dieser Doppellüge hat Russland Deutschland jahrzehntelang manipuliert.
Makeyev betont, dass Russland die 27 Millionen sowjetischen Opfer im Zweiten Weltkrieg für sich beanspruchen würde. Dabei waren unter den Toten auch schätzungsweise 8 Millionen Ukrainer und Angehörige anderer Nationen. Auch Gedenkstätten wie die Seeloer Höhen oder das Ehrenmal im Berliner Treptower Park würde Russland für sich reklamieren.
Deswegen diese imperiale Denkmäler sind nicht die Orte einer Erinnerung für mich persönlich und für die ukrainische Gemeinde.
Dass Gedenkveranstaltungen in Seeloh in der Vergangenheit für russische Propaganda benutzt wurden, bestätigt auch Vizelandrat Hanke. Dem wolle man gerade vor dem Hintergrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine keine Bühne bieten. Deshalb, so Seelos Bürgermeister Robert Nitz, sei im Vorfeld ein stilles Gedenken geplant worden.
Es ist unstrittig, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Und genau aus diesem Hintergrund muss man mit der Sache vernünftig und auch ganz besonnen umgehen.
Für die Stadt Seeloh und den Landkreis Märkisch-Oderland steht ein würdevolles Gedenken im Vordergrund. Denn die viertägige Schlacht um die Seeloer Höhen war die größte des Zweiten Weltkrieges auf deutschem Boden. Wie viele Soldaten zwischen dem 16. und 19. April 1945 ums Leben kamen, ist bis heute nicht geklärt. Schätzungen reichen von 12.000 bis 100.000 Opfern auf deutscher und 33.000 bis 200.000 auf sowjetischer Seite.
rbb24-Reporter Robert Schwass über das Gedenken an die Schlacht auf den Seeloer Höhen. 16 weitere Unterkünfte für Flüchtlinge, das war der Plan des Berliner Senats noch im letzten Sommer. 3 wurden bereits wieder gestrichen, jetzt kassiert der Senat auch den Standort Generalpapestraße in Tempelhof ein. Man habe sich mit dem Eigentümer nicht einigen können. Auch gegen die gewünschte Unterkunft an der Thielallee in Dahlem regt sich Widerstand, berichtet rbb24-Reporterin Tabea Kunze.
Der geplante Standort Thielallee 63 ist ein Parkplatz der Freien Universität, direkt vor dem Hahn-Meitner-Bau, einem denkmalgeschützten Gebäude aus der Gründerzeit. Auf dem Parkplatz soll ein dreigeschossiges Containerdorf für 230 Geflüchtete entstehen. Doch der Zehlendorfer CDU-Bundestagsabgeordnete Adrian Grasse wehrt sich dagegen.
Ich halte diesen Standort hier für völlig ungeeignet, um Flüchtlinge unterzubringen.
Grasse hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, welches er heute präsentiert hat. Der beauftragte Bauforscher komme zu dem Schluss, dass eine Flüchtlingsunterkunft an der Thielallee 63 ungeeignet sei. Der Denkmalschutz spreche dagegen. Der CDU-Politiker fasst es so zusammen.
Hier ist die Freie Universität. Hier ist es ein sozusagen denkmalgeschütztes Ensemble. Es geht auch um Sichtachsen, um Freiräume. Das macht hier eben dieses Areal so besonders. Dafür möchte ich mich gerne einsetzen.
Der Berliner Staatssekretär für Soziales, Aziz Boskurt, hat für diese Argumente wenig Verständnis.
Es geht um einen Parkplatz. Das muss man sich nochmal vor Augen führen. Von daher ist das auch ein bisschen, ich sag mal, wenn man Gründe sucht, findet man viele Gründe. Und hier hat man anscheinend irgendwas versucht zu finden. Das kann ich ehrlicherweise gar nicht nachvollziehen, weil es grundsätzliche Fragen sind, wie wir mit Menschen umgehen.
Der SPD-Politiker musste schon 4 Standorte aufgeben. Doch neue Flüchtlingsunterkünfte würden gebraucht, auch wenn gerade weniger Menschen in Berlin ankommen.
Die Zugangszahlen sind jetzt etwas niedriger als in den letzten Jahren. Trotzdem ist das die Problematik, dass jeder neu ankommende Mensch auf ein System trifft, was im Prinzip schon voll ist. Das heißt, in den Regelunterkünften haben wir wenige 100 Plätze frei. Im Vergleich zum Gesamtsystem von über 40.000 mit der Notunterbringung an Plätzen. Das heißt, das ist nichts an Luft.
Es gehe ihm vor allem darum, die Menschen aus der Notunterkunft Tegel herauszuholen, wo Tausende auf engem Raum zusammenleben. Dass CDU-Politiker wie Grasse öffentlich gegen geplante Standorte argumentieren, werde keinen Erfolg haben, so der SPD-Staatssekretär.
Wir hatten einige Fälle, wo gerade Abgeordnete des Koalitionspartners Themen wieder hochgezogen haben, systematisiert haben, ehrlicherweise auch das Gefühl erzeugt haben, da können wir gleich mit Druck irgendwie was ändern? Das ist tatsächlich nicht so. Wenn, dann sind es wirklich praktische Fragen, die dazu führen, dass wir auch Abstand nehmen müssen. Ansonsten kommen auch diese Standorte.
Der Standort an der Thielallee 63 in Dahlem soll ab dem 2. Quartal 2026 geflüchtete Menschen aufnehmen. Für voraussichtlich 5 Jahre.
Eine Recherche von Tabea Kunze.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Heute feiert eine Grande Dame der Unterhaltung ihren 80. Geburtstag. Dagmar Frederick. Ihre einzigartige Karriere beginnt Ende der 60er in der DDR. Bühne, Fernsehen, moderieren, tanzen und natürlich singen. Die Valente des Ostens, diesen Spitznamen hat sie schnell weg. Darauf angesprochen, nimmt sie es gelassen.
Die Presse hat es ja erfunden. Ne? Nach der Wende haben sie uns ja irgendwie tossrote Haare, Milva und ich eben Valente des Ostens. Und da erlaube ich mir in jedem Konzert, ich singe ja immer ganz Paris natürlich, und da erzähle ich dann, wie das zustande gekommen ist. Und dann sage ich, aber ich denke mal, 30 Jahre danach bin ich nicht mehr die Valente des Ostens, sondern die Ducky aus Deutschland. Und dann kriege ich einen Riesenapplaus.
Nach wie vor tourt Dagmar Frederick durchs Land mit ihrer letzten CD »Nein, ich bereue nichts« oder im Mai auch mehrmals in Beelitz zur Spargelsaison. Sie ist bei den Menschen beliebt wie eh und je.
Ich finde sie sehr sympathisch.
Sie ist eigentlich eine tolle Frau.
Die höre sie noch gerne.
Oh, die singt gut, ein guter Entertainer.
Geboren in Eberswalde ist die Entertainerin inzwischen in Berlin-Köpenick zu Hause. An den Wänden hängen hier viele gerahmte Fotos, Familie vor allen Dingen, aber auch Erinnerungen an große Showmomente. Von Ein Kessel Buntes über Wünsch dir was bis hin zur Wetten-Das-Couch mit Thomas Gottschalk. Ihr ganzer Stolz ist Tochter Maxi, die auch singt und mit der sie Ende August ein erstes gemeinsames Konzert in Strausberg gibt. Was vielen im Showgeschäft schwerfällt, Dagmar Frederick steht zu ihrem Alter.
Alles, was ein Schönheitschirurg verdienen würde, versaufen wir lieber, sagt man als Dame nicht, aber ich bin ja keine Dame. Ich bin nicht daran interessiert, irgendjemanden an mich ranzulassen, außer meinem Kerl.
Ihr Kerl, das ist Reiseveranstalter Klaus Lenk, ihre große Liebe.
Uns gibt's nur im Doppelpack. Wir ergänzen uns, glaube ich, ganz gut. Ich bin die Laute und die Schrille und er ist eben der vornehme Kluge und das passt ganz gut zusammen.
Wir nehmen uns gegenseitig ernst, respektieren uns gegenseitig und
das stimmt.
Das soll noch eine Weile so bleiben.
Ach bitte, hoffe ja, ich. Bitte.
Die beiden ergänzen sich nicht nur privat gut.
Wir kennen uns jetzt 27 Jahre und sind im Oktober 23 Jahre verheiratet. Er ist der, der es am längsten mit mir ausgehalten hat. Oder aushält, um Gottes Willen, Vorsicht. Wir sind ja ohne Agentur und er macht alles, was computermäßig ist und ich mache alles andere. Also wir sind ein gutes Team.
Heute Abend feiert die Grande Dame der Unterhaltung mit einer großen Gala ihren 80. Geburtstag in Berlin mit Familie und vielen prominenten Gästen. Unter den Gratulanten sollen sein Dieter Hallervorden, Klaus Wowereit und Matthias Platzek.
Der Crystal-Pate von Cottbus muss ins Gefängnis. Über Jahre hatte er mit Crystal, Cannabis und Kokain gedealt und sich dabei offenbar wie ein klischeehafter Mafia-Pate verhalten. Heute wurde er vom Landgericht Cottbus zu 7 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. RBB24-Reporterin Jasmin Schomba hat den Prozess verfolgt.
Der König ist tot, der nächste König kommt bestimmt. So formuliert es der Staatsanwalt Thomas Grothaus heute. Im Plädoyer hatte er den 29-jährigen Angeklagten als Crystal-Paten von Cottbus bezeichnet.
Also ich habe das im Plädoyer mit Absicht gesagt. Er ist für mich die bestimmende Person im Crystal-Bereich in Cottbus in den letzten 4 Jahren gewesen.
Der 29-Jährige soll mit Drogen, vor allem Crystal Meth, gehandelt haben. Über 90 Mal konnte das Gericht ihm Drogenhandel nachweisen. Außerdem habe er die Preise und Vertriebskultur für Crystal, teilweise auch für Koks, im Raum Cottbus entscheidend mitgestaltet. Sein Revier habe er mit Hilfe von Schlägern verteidigt. Nun geht es für den Mann, der ein ganzes System etablierte, ins Gefängnis. 7 Jahre und 6 Monate, das hat das Landgericht Cottbus entschieden. Für Verteidiger Christian Nordhausen erwartbar.
Ja, also wir hatten ja eine Verständigung geschlossen, wie Sie wissen, zwischen 7 und 8 Jahren war erwartbar und beantragt war vom Vertreter der Staatsanwaltschaft 8 Jahre, von uns 7 Jahre und dann liegen 7, 6 Monate genau dazwischen. Also das war zu erwarten, damit können wir leben. Rechtsmittel wird es auch nicht geben, also von uns nicht.
Das Geständnis hat den Prozess verkürzt und somit auch den sogenannten Deal, eine Absprache zwischen den Beteiligten, ermöglicht. Der Angeklagte selbst zeigte sich schon frühzeitig als kooperativ, so Verteidiger Nordhausen.
Also wir hatten ihn in der Haft besucht und da hatte er relativ zu Beginn unseres Besuchs ausgeführt, dass das, was passiert ist, nämlich die Inhaftierung, er als, so hat das wörtlich gesagt, Geschenk Gottes ansieht. Also als die Möglichkeit, sein Leben zu ändern.
Namen und Kontaktperson hat der Angeklagte nicht preisgegeben. Das eingenommene Geld, die rund 1 Million Euro, soll er größtenteils beim Glücksspiel verloren haben.
Aus Cottbus informierte Jasmin Schomba. Handy weglegen und raus ins Leben. Dazu verlocken kostenlose Angebote in diesen Osterferien. Gestern war rbb24-Reporter Markus Streim unter lauter Jungs beim Streetball. Heute traf er ausschließlich Mädchen beim Theaterworkshop in Berlin-Reinickendorf.
Arme ausschütteln und Gesicht lockern. Auch die Kleinen brauchen ein Aufwärmprogramm. Aber schon bei den ersten Kennenlernspielen wird es laut. 14 Mädchen im Alter zwischen 8 und 12 Jahren haben alle Hemmungen abgelegt, die sie anfangs noch hatten.
Ich kenne hier niemanden. Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, aber dann hat mich meine Mama noch rumgekriegt.
Gestern war ich das erste Mal hier.
Für mich geht es eigentlich nur ums Spaß halt.
Dass ich neue Mädchen kennengelernt habe.
Und das geht im August im Mädchen- und Frauentreff von Albatros Social heute wirklich schnell. Denn Theatertherapeutin Jenny Eier ist zu Gast. Aus den unterschiedlichen Grundschülerinnen will sie bis morgen ein kleines Ensemble schmieden. Einfach wird das nicht.
Es gibt ja auch Kinder, die ein bisschen länger brauchen, um warm zu werden und sich was zu trauen und so. Das ist in 3 Tagen, ist der Prozess dafür zu kurz. Wenn man da länger, ich mache viele Projekte, die ein ganzes Schuljahr dauern, da merkt man dann schon eher so eine Entwicklung und da entwickeln manche noch ein ganz schönes Talent und einen ganz schönen Mut im Laufe des Jahres. Auch hier kann man so Ansätze sehen und man sieht, wer Spaß dran hat und man sieht, wer gute Ideen hat. Und manche Kinder sprudeln einfach nur so raus mit kreativen Ideen. Das kann man schon sehen.
Der kostenlose Theaterworkshop war im Nu ausgebucht. Für die Leiterin des Auguste-Mädchentreffs Ronja Wapjan eigentlich nur eine Bestätigung ihrer wichtigen Arbeit im Kiez.
Auguste ist die einzige Einrichtung hier in Reinickendorf, die jetzt einen geschützten Raum für Mädchen anbietet. Also wir haben hier Mädchen, die aus sozial benachteiligter Familie kommen, das sind Großfamilien, in engen Räumen, auch Bildungsrückstände, weil die Eltern die Sprache nicht sprechen. Wir bieten die Hausaufgabenbetreuung an und ja, einfach Bewegung und auch Gespräche, wo sie auch zu Hause diesen Raum nicht haben.
Weitere Mädchen sind auch in der Woche nach Ostern noch herzlich willkommen. Der Auguste-Treff öffnet ab 10 Uhr in der Auguste-Viktoria-Allee 17 in Reinickendorf.
Markus Streim über den Ferien-Theater-Workshop für Mädchen. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.